Der Journalist ist die Müllabfuhr der Demokratie. Eine Tageszeitung kann nur Querschnittsmeinungen abbilden. Aber man darf nicht dem Sudern und dem Suderantentum eine Bühne bieten.
Das sagt Gerald Mandelbauer. Knapp 20 Jahre hat er als Chefredakteur die Geschicke der oberösterreichischen Nachrichten geleitet.
Also wenn man nur nach rückwärts blickt und nur über die Vergangenheit redet, dann wird man, und es gibt diese Leute, dann wird man richtig alt.
Außerdem vertritt er diese im oberösterreichischen Presseclub.
Leider verändert sich im Journalismus auch sehr viel und nicht unbedingt zum Besseren.
Im Auftrag dessen darf ich, Wolfgang Ihofer, mich nun mit den jeweiligen Vorstandsmitgliedern treffen, um einen genaueren Überblick über die aktuelle Lage vom Journalismus in Oberösterreich zu erhalten.
Der Journalismus in Oberösterreich müsste eigentlich ein bisschen diese Zufriedenheit jeden Tag aufs Neue ein bisschen stören.
Er erzählt von den Schwierigkeiten im Umgang mit der Politik.
Deswegen, wenn jemand sagt, das dürft ihr nicht schreiben, weil ich euch dann meine Liebe, mein Vertrauen oder sonst was entziehe, das hat es nicht geben. Dann könnten wir sofort das Nummernschütter unten abmontieren, da steht drauf Promenade 23 und wir könnten dann, ich weiß nicht, Landhaus 1 drüber schreiben. Geht nicht.
Über die journalistischen Fallen des Internet.
Ich habe einen ganz plakativen Begriff. Also Internet ist Zuspitzung, Einengung, Zeitung ist Kinderüberraschung. Themensetzung, regionale Themensetzung wird nicht ausschließlich über Google funktionieren können.
Und die zunehmende Gefahr einer Zeitung, sich in finanzielle Abhängigkeiten zu begeben.
Der Druck, Gewinne zu machen, darf nicht dazu führen, dass man die journalistischen Prinzipien über Bord wirft.
In seinem nun etwas kleineren Büro im Medienhaus Wimmer haben wir Platz genommen.
Ich glaube, dass es schon Zeit ist, dass sich die Zivilgesellschaft auf die Beine stellt, dass wir wieder Respekt und Anstand in den Mittelpunkt stellen.
Um Interessantes aus seinem angesammelten Erfahrungsschatz zu erfahren.
Wir kennen die Daten aus den USA. Dort, wo die Lokalzeitungen oder die Regionalzeitungen verschwinden, dort erodiert das demokratische Bewusstsein.
Lehnen Sie sich also zurück und tauchen Sie ab in die Welt des Journalismus in Oberösterreich.
Vielleicht ist es der Chemtrail, es könnte sein. Ich habe diese
Recherchieren Sie doch mal in meinem Auftrag, bitte.
Herzlich willkommen, Gerald Mandelbauer. Danke fürs Dasein.
Danke für die Einladung.
Erste Frage ist immer wichtig bei einem Gespräch, die sogenannte Einstiegsfrage. Was ist für Sie immer die beste Einstiegsfrage gewesen?
Wie geht's Ihnen?
Gut, wie geht's Ihnen?
Ausgezeichnet, weil ich eine richtige Balance zwischen Beruf und nach wie vor journalistischer Tätigkeit und Privatleben gefunden habe.
Sie waren knapp 20 Jahre Chefredakteur der Oberösterreichischen Nachrichten. Sie haben sich jetzt ein bisschen zurückgezogen. Wie schwer ist Ihnen das eigentlich gefallen?
Ich habe das immer vorgehabt, nicht den Fehler anderer zu begehen, ihre Karrieren am Schluss zu überdehnen, sondern ich habe immer überlegt, wie ich rechtzeitig den Ausgang finden kann. Ich wollte aufrecht aus dem Büro gehen und da hat es eine wunderbare Konstellation gegeben. Wir haben den Newsroom besiedelt, wir haben die Nachrichten digital weiterentwickelt. Wir sind die Nummer, und das war mein wichtigstes Ziel, auf das habe ich eigentlich 20 Jahre hindurch hingearbeitet, die Nummer 1 in Oberösterreich geworden, was die oberösterreichischen Nachrichten nicht immer gewesen sind oder eigentlich nie gewesen sind in den letzten 40 Jahren. Und nachdem diese Ziele alle verwirklicht gewesen sind, habe ich zu meiner Frau gesagt, das wäre eigentlich der passende im Moment, um auf ein anderes Gleis zu wechseln. Und das hat sich so ergeben, dann ist noch Corona gekommen, dann sind die Zeitungen, nicht nur wir, alle Zeitungen angefeindet geworden. Und diese Mischung hat sich ergeben, dass ich gesagt habe, so aus Schluss, ich möchte weiterhin journalistisch aktiv sein, ich habe meinen aufrechten Vertrag, der ist weiterhin gültig, aber ich möchte es nicht mehr vom 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche machen, habe mich von vielen organisatorischen, administrativen Aufgaben befreit und kann jetzt das tun, was mir Spaß bereitet, kommentieren, analysieren. Ich bin noch Teil des Geschehens, aber nicht mehr mit voller Tatkraft.
Wie schwer fällt einem das Loslassen? Das ist das, was ich immer denke, wenn man das so sieht, so bei Menschen, die richtig wichtige Positionen gehabt haben, wenn sie da dann plötzlich zurückziehen müssen. Da wischt man sich dann immer wieder mal noch, wo man sagt, so, das müssen sie jetzt unbedingt so machen oder so machen, dass man sagt, oh stopp, ich bin eigentlich nicht mehr ich.
Es war mit Sicherheit nicht einfach. Und wenn dann der Tag näher kommt, wenn man dann das Büro räumen muss, dann ist es natürlich, aber das ist, gilt für jede Lebensphase, dann ist natürlich Wehmut im Spiel, aber es beginnt ja gleichzeitig was Neues. Und ich halte es da mit der ehemaligen amerikanischen Außenministerin Madeleine Albright mit 64 zurückgetreten und sie hat gesagt, jetzt geht es erst richtig los. Und das ist für mich ein super Zugang. Also wenn man nur nach rückwärts blickt und nur über die Vergangenheit redet, dann wird man, und es gibt diese Leute, dann wird man richtig alt. Wenn man aber permanent neue Ideen hat und wirklich noch Pläne schmiedet und auch Innovationen vorhat, dann bleibt man jung.
Pauli Kludowatz, ich habe es eh schon mal erwähnt, Gotthard beim Söhle, der hat immer zu mir gesagt, Zufriedenheit bedeutet Stillstand.
Ja, genau so. Journalismus ist ganz, ganz wichtig, ist ein Erfahrungsberuf. Das heißt, man zahlt ja mit, für mich ist es, ich habe studiert, ich habe allen Respekt vor jenen, die an der Hochschule aktiv sind, die es in der Wissenschaft sowas gebracht haben. Aber für mich die viel bessere Hochschule ist der Journalismus gewesen und sind die Oberösterreichischen Nachrichten gewesen, weil ich jeden Tag mit etwas Neuem konfrontiert werde, von dem ich am frühen Morgen noch nicht gewusst habe, dass es mich wirklich interessieren könnte. Und so wird mit jedem Arbeitstag, und das ist eigentlich das Privileg, das jeder Journalist hat, wenn er es begreift, dass wir permanent unseren Horizont erweitern können. Und am Ende eines Berufslebens sollte man sehr viel reicher sein als zu Beginn. Leider verändert sich, und das ist jetzt der andere Teil der Sichtweise, leider verändert sich im Journalismus auch sehr viel und nicht unbedingt zum Besseren.
Was bedeutet für Sie Journalismus? Wie würden Sie ihn definieren? Was ist es?
Da gibt es einen plakativen, pointierten Begriff. Der Journalist ist die Müllabfuhr der Demokratie. Demokratie würde nicht funktionieren, wenn es nicht den gestrengen Blick von Leuten gäbe, die sich professionell mit den Dingen befassen. Und Müllabfuhr deswegen, weil die Journalisten auch das untere und damit auch verbunden das Dreckige, das, was nicht so gut läuft, nach oben kehren und sichtbar machen. Und es ist notwendig, dass diejenigen, die in der Demokratie Machtpositionen ausüben, dass die kontrolliert werden, dass die beobachtet werden, dass man mit denen auch im Austausch steht, dass es Debatten darüber gibt, wohin sich Länder entwickeln, wohin sie sich entwickeln sollen. Und all diese Aufgaben fallen auf den Journalisten zurück, auf den guten Journalisten, muss man sagen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Worin unterscheidet sich der gute Journalist von einem, sagen wir mal, weniger guten Journalisten?
Der gute Journalist versteht sein Handwerk. Da gibt es viele, viele Arbeitsprinzipien, die damit verbunden sind. Den anderen hören, den anderen zu Wort kommen lassen, auch Sichtweisen akzeptieren, die meiner persönlichen Anschauung nicht entsprechen. Dabei die Dinge aber auch gegen den Strich bürsten, sich nicht mit Mehrheitsmeinungen gemein machen, also nicht unbedingt für den Stammtisch schreiben oder senden. Das ist momentan aktuell und ich glaube, das war noch nie so ausgeprägt wie jetzt, auch in der Politik ein geläufiges Konzept, dass nicht mehr die Politiker dem Volk vorauslaufen, sondern dass die Politiker dem Volk hinterherlaufen oder der vermeintlichen Mehrheitsmeinung hinterherlaufen. Und mit dem darf man sich als guter Journalist nicht gemein machen. Da muss man lernen, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Das gerät in Zeiten der sogenannten sozialen Medien zunehmend in Vergessenheit und all das macht Journalismus aus.
Wie schaut Ihr medialer Tagesablauf aus eigentlich? Welche Medien konsumieren Sie am Tag? Wie fängt das bei Ihnen an, in der Früh?
Da bin ich jetzt völlig atypisch zum Leidwesen meiner Frau. weil er viel vom Papier bestimmt ist, nach wie vor. Und Papier heißt dann am Ende des Tages auch Altpapier. Ja. Also bei mir liegen frühmorgens 5 Tageszeitungen auf dem Frühstückstisch. Ich beginne mit den Oberösterreichischen Nachrichten, von vorne bis hinten. Dann die Presse, meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Zeitung. Dann kommt die Süddeutsche, dann kommt die Frankfurter Allgemeine. Dann kommt die Neue Zürcher, das ist mein Tagesprogramm.
Da wischen Sie ihn da noch, dass Sie ihn da dann heißt, wieso schreibt er das so? Oder
das ist immer so gewesen und das wird auch weiterhin so sein und ich glaube, so geht es auch jedem Leser und das macht auch Tageszeitung aus, dass Tageszeitung einfach die Balance treffen muss. Nicht jeder denkt zu jedem Thema gleich. Ja. Und Eine Tageszeitung kann nur Querschnittsmeinungen abbilden. Und ich ärgere mich als Chefredakteur genauso wie jetzt noch immer über bestimmte Artikel. Wenn sie fehlerhaft sind, keine Zeitung ist fehlerfrei.
Sagt ihr Frau dann so quasi, Gerald, komm los,
es ist... Nein, das kommt ja nicht, das kommt ja nicht, das kommt ja nicht zum Ausbruch.
Ach so, okay.
Das kommt ja nicht zum Ausbruch. Aber innerlich frisst ich natürlich viele Dinge hinein. Dann gibt es bestimmtes Ritual. Gute Geschichten, die es wert sind, erinnert zu werden. Die Reise aus, ich habe mein persönliches Handarchiv. Und von diesem Archiv ziehe ich eigentlich seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten.
Was war da die letzte Geschichte, wo Sie sich gedacht haben, wow, das ist richtig gut, das,
naja, das zum ist Beispiel, catcht mich jetzt. Zum Beispiel die Debatte, die jetzt über E-Mobilität läuft, völlig aus dem Ruder gerät. Es gibt ja massive Kritik an der E-Mobilität, aber meistens von Leuten, die noch nie in einem E-Auto gesessen sind. Oder letztens hat es auch geheißen, ich glaube von der Landespolitik, wir brauchen Technologieoffenheit. Und Technologieoffenheit, was den Verkehr betrifft, ist für mich nur ein verkapftes Wort für die Dinge ausblenden oder die Realitäten nicht ganz wahrnehmen wollen. Und da habe ich jetzt letztens einige wunderbare Geschichten darüber gelesen. Bei uns wird von der Politik bejammert, dass es bei der Ladeinfrastruktur in Oberösterreich jammert. Das hat aber ausgerechnet die Politik zu verantworten, dass die besser wird. Ja. Bei uns in den Oberösterreichischen Nachrichten ein großes Interview an dem Tag, wo in der FAZ eine große Geschichte mit einem deutschen sogenannten Batteriepapst gelesen habe, und der sagt, in China ist jetzt diese Woche präsentiert worden eine Batterie für eine Reichweite von 1000 Kilometer, die innerhalb von 10 Minuten auf 90% Kapazität geladen werden kann. Das ist die Zukunft. Und da sind wir Europäer blind für diese Gegebenheiten und Aktualitäten und teilweise auch der Journalismus. Weil diese 1000 Kilometer Batterie, die war bei uns, glaube ich, das waren 10 Zeilen. Das ist für mich Richtung weisen, Richtung geben. So sollte eigentlich Journalismus sein.
Man merkt jetzt einfach auch, wie intensiv Sie da nach wie vor noch drinnen sind, wie sehr Sie das ganze Leben, wie sehr Sie das beschäftigt, solche Geschichten. Wie war das bei Ihnen eigentlich? Haben Sie da so Hausnummer gesagt, okay, ich will 3 Top-Themen haben, oder haben Sie gesagt, ich will am Ende des Tages jeden Buchstaben selber lesen? Welche Philosophie haben Sie da gehabt?
Das wird ja nicht funktionieren, jeden Buchstaben selber lesen zu wollen. Aber natürlich hat man bestimmte Vorstellungen von einer Zeitung. Sie muss weltoffen sein, sie muss der Meinung der Leute vorauslaufen und nicht hinterher. Sie muss Erscheinungen am Horizont früher als andere aufgreifen und damit Entwicklungen den Weg bereiten. Sie muss kritisch sein und sie muss in unserem Fall regional bezogen sein. Also die Regionalität oder die Lokalität, noch tiefer gehend, ist wahrscheinlich das Überlebensprinzip einer Regionalzeitung. Und das ist keine einfache Übung. Eigentlich ist es wie im Restaurant. Der Restaurantgast erwartet eine große Speisekarte. Ja. Aber ihm wird nicht in den Sinn kommen, dass er vom Amis Göl bis zum übers Beef Tartar bis zum Filet Wellington und bis zum Lochspeis alles durchverkostet. Das heißt, der pickt sich seine Vorlieben heraus, und genauso ist es bei der Zeitung. Mein Zugang, der war eigentlich als Chefredakteur, und ich glaube, die Susanne Dickstein macht das ganz ähnlich: Du brauchst am Tag 3 Geschichten, über die das Land redet. 3 Geschichten, die das Land bewegt, wo die Leute über den Zaun zum Nachbar miteinander kommunizieren. Hast du das gesehen? Hast du das gelesen? Was sagst du dazu? Das ist oft das Wetter, Wetterphänomene. Das interessiert, das ist Alltagsgespräch. Das ist oft der Sport und das ist natürlich die Politik. Aber man darf nicht dem Sudern und dem Suderantentum eine Bühne bitten. Und das ist immer eine latente, eine permanente Gefahr.
Wenn Sie jetzt unterwegs sind, wie oft drehen Ihnen noch Leute an und sagen, Gerald, das ist ein Wahnsinn, was habt ihr denn da wieder geschrieben oder sowas? Wie reagiert man dann in die Situationen? Ist man da beruhigend dann? Oder versucht man das dann denen zu erklären? Verstehen die das überhaupt?
Oh doch. Also es hat sich mit den Jahren gesteigert, und das ist kurioserweise jetzt, seit ich nicht mehr Chefredakteur bin, wäre ich am meisten auf der Straße angesprochen. Also das passiert mir in einem Ausmaß, und ich kann dabei auch mit Kritik umgehen, weil der Großteil der Leute ja für Argumente empfänglich ist. Was anderes ist es mit dem Bodensatz jener, die sie im Internet über Journalisten, über Mainstream-Medien, über den ORF, der gekauft sei und so weiter austoben. Das ist eine echte Gefahr, weil dort nicht mehr mit Argumenten hantiert wird, sondern einfach nur mit plumpen Emotionen.
die Leute, die sich da schon vor Jahren verabschiedet haben und sagen, ich lese schon seit Jahren keine Zeitung mehr und ich schaue keinen ORF mehr, da sage ich, die kriegst du auch nie mehr wieder, die sind weg.
Ja.
Das ist wie beim Herdentier. Erst wenn das Tier von der Herde getrennt wird und wieder normal zu der anderen Herde hinkommt und auf einmal plötzlich die empirische Erfahrung hat, so, oh, hoppla, das ist ja eigentlich eh nicht so, wie ich das gemacht habe. Man sieht es immer wieder bei Aussteiger aus diversen Szenen, ob das jetzt politische, ideologische oder was auch immer ist, dass die einfach sagen, so, hey, da habe ich eigentlich all die Jahre irgendwie was Falsches gemacht.
Man darf sich dieser Situation nicht wehrlos aussetzen. Das ist das Erste. Wir sitzen jetzt da an der Promenade und wenn ich da von der Promenade raus auf die Landstraße geht, dann gibt es Regeln, die zu beachten. Es gilt der Hauenstand noch was, oder zumindest unter zivilisierten Leuten. Es ist keine rechtsfreie Zone. Es gelten Gesetze. Ich kann keine Schaufensterscheiben einschlagen, ich kann den Nächsten nicht anpöbeln und gleichzeitig gibt es jetzt einen virtuellen, digitalen Raum. Dort gibt es all das nicht mehr. Rechtsfreie Zone, jeder darf jeden oder glaubt, jeden anpöbeln zu dürfen und dem wird man Herr werden müssen. Dass die Wahrheit unterlaufen wird, dass Institutionen der Demokratie attackiert werden, dass alles und jedes verächtlich gemacht wird, das beginnt auch damit, dass man den Politikern die Ernsthaftigkeit ihrer Absichten in Frage stellt und. Und ich glaube, dass es schon Zeit ist, dass sich die Zivilgesellschaft auf die Beine stellt, dass wir wieder Respekt und Anstand in den Mittelpunkt stellen. Und wir dürfen uns als Mehrheitsgesellschaft, als Mitte, nicht von diesen 10%, 15% vor sich hertreiben lassen. Und das passiert aktuell. Dass also die eine vermeintliche Mehrheit darstellen und in Wahrheit sind sie eine Minderheit.
Was müsste jetzt die Mehrheit tun? Was würden Sie sagen? Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3.
Also erstens
wären die drei Themen?
Erstens braucht das Internet einen rechtlichen Rahmen. Dann müssen die großen Plattformen, und das haben leider wir Europäer nicht mehr in der Hand, ihre Plattformen säubern und von solchem Drecks, nenne ich es, freihalten. Da müsste viel, viel mehr Augenmerk darauf gerichtet werden, dass mittlerweile auch Staaten das Internet als Desinformationsmaschine erkannt haben. Da passiert Gigantisches. Also russische Bots, die in St. Petersburg sitzen und die Märkte fluten, ausgerechnet vor Wahlen und damit Europa destabilisieren und verunsichern wollen. Das passiert, das ist gang und gäbe. Da wird der Klimawandel geleugnet. Da werden die tragenden Institutionen der Demokratie attackiert. Politische Parteien, die Kirche, sonstige Institutionen und die Medien. Das Wort Mainstream-Medium wird ja von denen als Verächtlichmachung verstanden. Ich empfinde es als Kompliment, wenn Mainstream heißt ja, dass ich in der Mitte unterwegs bin und nicht an den Rändern. Und das ist für mich eigentlich eine Auszeichnung und ein Wert an sich in der Demokratie. Ja. Diese Elemente muss man als Bürger auch stärken und in jedem Gespräch mitbedenken und mitüberlegen, dass ein falsches Wort, ein schiefes Wort, beleidigendes Wort dazu beiträgt, diese Spaltung noch zu verstärken. Und ein drittes, es geht mir um das Lesen von längeren Texten. Jetzt sind wir alle, wir sind nicht im gleichen Alter, aber wir gehören ungefähr einer Generation und wir sind alle mit Büchern und mit langen Texten sozialisiert worden. Und wenn ich meine Kinder oder wenn ich die jungen Leute anschaue, TikTok und so weiter, da gibt es nur mehr kurze Sequenzen, Trommelfeuer. Und jetzt bildet sich in der Medizin längst schon eine Meinung heraus, dass das alles, was das Handy in unseren Köpfen anrichtet, höchst gefährlich ist, weil wir es verlernen, nachzudenken, Dinge mit Vernunft und mit Ruhe und Überlegtheit zu betrachten, dass das alles einer ganzen Generation verloren geht. Internet macht krank, erwiesen. Internet schafft es, dass wir kein Gefühl mehr kriegen oder uns bewahren für die Wertigkeiten bei der Informationsbeschaffung. Wir verstopfen unsere Gehirne mit Schrott, mit Halbwahrheiten, mit Vorurteilen, mit Nonsens, sodass die Dinge, die es wert sind, gelesen und abgespeichert zu werden, überhaupt keine Chance mehr haben, in unser Langzeitspeicher zu gelangen, weil der Arbeitsspeicher einfach mit Schrott verstopft worden ist. Und das sind existenzielle Fragen, vor denen die Menschheit steht. Und das, ich weiß, das klingt jetzt alles sehr kulturpessimistisch und dabei bin ich aber gleichzeitig ein großer Optimist. Ich glaube, dass es zu einer Renaissance des Lesens wieder kommen wird müssen. Ich weiß aber nicht, wie man das, wer auf Knopfdruck geht das nicht, wie man das wirklich jetzt verordnen, ist das verkehrte Wort, wie man diesen Prozess wieder in Gang bringen kann.
Es ist ein Denkprozess, den Menschen. Ja. Ich sage immer, das Internet ist für mich, glaube ich, seit dem Buchdruck die wahrscheinlich gesellschaftsrelevanteste Erfindung gewesen, weil damals der Zugang zu Informationen plötzlich nicht mehr ausgewählten Schichten, sondern wesentlich mehr gewährt wurde.
Ja.
Und beim Internet ist es jetzt auf eine gewisse Art und Weise dasselbe. Aber letztlich entscheidet doch immer der Leser, was nehme ich jetzt mit aus dem Buch, das ich gelesen habe. Und das ist ja doch beim Internet dasselbe, weil sie werden auch sicher im Internet irgendwo einmal Geschichten gesehen haben und das, was ich dachte, hey, wow, cool, wie die das machen.
Das ist ja ganz wesentlich, das wollte ich ja gerade sagen, das muss ja der zweite Halbsatz sein. Und gleichzeitig ist dieses Internet so reich an wunderbarer Information. Ich nenne ein Beispiel, ich bin leidenschaftlicher Fotograf, wenn ich nicht Journalist geworden wäre, hätte ich für mein Leben gern Fotograf werden wollen. Und da finde ich auf YouTube und ich weiß nicht mehr in welcher Mediathek ein Porträt des Robert Frank, genialer Fotograf Amerika, der hat Amerika porträtiert, gegen den Strich gebürstet, die Schattenseiten dieses Landes, wunderbare Schwarz-Weiß-Feder und im Internet, zwei Klicks entfernt, das Leben des Robert Frank, eine Stunde beste Unterhaltung oder die US-Tour des Bob Dylan. Das hat es im klassischen Fernsehen nicht gegeben. Und wenn ich wirklich jetzt Fernsehjournalist wäre, ich hätte echte Angst um meine Zukunft als Fernsehjournalist, weil das zeitversetzte Schauen schon was besonders Reizvolles hat.
Ja, aber das ist jetzt mittlerweile in der jetzigen Generation, also mit Streaming oder Mediatheken oder so ist das Angebot, das große.
Aber es
ändert ja jetzt grundsätzlich, um wieder auf den Journalismus zurückzukommen, ja nichts am Handwerk. Weil derjenige Regisseur, der die Bob Dylan-Doku gemacht hat, der muss ja trotzdem wissen, was ist ein Schnitt, was ist eine Kamera, was ist eine Bildkomposition. Ist das Problem der Zeit,
das Tempo
etwas, das Tageszeitungen, ich rede jetzt nicht von Wochenzeitungen oder Monatsmagazinen, sondern Tageszeitungen, leider abgeht, weil genau diese besser recherchierten Geschichten, wo man mehr Zeit dafür hat, diese Meinungen einzuholen, das geht im Tagesjournalismus kaum.
Es gibt ja einen Journalismus der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Digital ist schnell. Digital wirst du gemessen daran, ob du der Erste oder der Zweite bist, der diese oder jene Information verbreitet. Aber daneben muss doch die journalistische Langstrecke geben. Und dafür muss Zeit aufgebracht werden. Dafür muss es auch adäquat ausgebildete Journalisten geben. Es ist nicht nur eine Zeitfrage, sondern es ist auch eine Frage der Kompetenz der damit befassten Journalisten und Zeitungen, die etwas auf sich halten, werden sich solche, ich nenne es nicht Reservate, weil das ist eigentlich die Hauptkampflinie einer Zeitung, die werden sich das leisten müssen. Und damit kommt aber der Engpassfaktor ins Spiel und das ist das Geld. Es geht uns nach wie vor, wir sitzen hier in Oberösterreich, nach wie vor gut. Es geht nicht mehr allen Zeitungen gut, weil sich die Umsätze weg von Europa bewegt haben. Und wenn ich mir jetzt die jüngsten Werbezahlen anschaue, dann rennt das meiste Werbegeld auch in Österreich, fließt über den Atlantik und fließt in die Kassen der Big Five. Für Google, vor 10 Jahren hat man noch davor gewarnt, dass Google eine marktbeherrschende Stellung einnehmen wird. Das ist gegessen, das ist Faktum. Google ist so dominant und so aggressiv und so voluminös, dass damit der klassische Journalismus finanziell bedroht ist, in höchster Gefahr ist. Und da werden sich alle Demokratien weltweit etwas überlegen müssen. Die werden kapieren müssen, begreifen müssen, und das ist bei der Politik noch nicht angekommen, dass guter Journalismus einem Land etwas wert sein muss. Und wenn man schon den ORF mit Gebühren finanziert, so wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen müssen, dass man auch den guten Tageszeitungen dafür etwas zugesteht, dass sie eine Rolle in der Demokratie übernehmen. Wir kennen die Daten aus den USA. Dort, wo die Lokalzeitungen oder die Regionalzeitungen verschwinden, dort erodiert das demokratische Bewusstsein. Die Wahlbeteiligung geht zurück, die Unzufriedenheit steigt, die Uninformiertheit nimmt zu. Und das sind alles keine Zustände, die wir uns für Österreich wünschen können.
Ja, aber welche Möglichkeiten hat eine regionale Zeitung überhaupt? Wenn ich jetzt Hausnummer Werber will oder ich möchte eine Anzeige schalten, weil ich habe ein Produkt X, das möchte ich verkaufen. So, und jetzt kommt die Möglichkeit, okay, wir können das breitbandig, quasi hier bei uns im Inserat, wir haben so und so viele Leser, die und die erreichen sie. Und wenn dann Google kommt und sagt, pass auf, ich kann dir aufgrund von unseren Daten jeden deiner Interessenten, der für dein Produkt ist, zu 100% anweisen oder so, es gibt das Geld lieber mir, dann ist das natürlich schon eine Überlegung, dass der sagt, naja, mache ich das jetzt eher da oder gehe ich da jetzt wirklich auf den Ding?
Also ich glaube, dass jeder Trend einen Gegentrend auslösen wird. Und wir nennen uns Regionalzeitung und in Wahrheit sind wir viel mehr als das. Wenn ich mir die Abozahlen anschaue, da sind wir mittlerweile, glaube ich, die Nummer 3 in Österreich. Das heißt, rein von der Abozahl haben wir den Kurier überholt. Vor uns eine Boulevardzeitung und eine sehr gute regionale Zeitung oder nationale Zeitung, die kleine Zeitung Steiermark und Kärnten, und dann wir schon. Und wenn ich mir anschaue, jetzt jeder von uns ist froh, wenn er auf Facebook 150 Likes kriegt, dann ist das außerordentlich. Die obersten Nachrichten kriegen jeden Tag über 400.000 Likes. Und wenn man den weitesten Leserkreis der UN betrachtet, 700.000 Oberösterreicher, jeder zweite Oberösterreicher lest uns mindestens einmal pro Woche, eine gigantische Bühne. Und dass diese Bühne auch für Werbekunden relevant ist, das sollte eigentlich unbestritten sein. Und es gibt so einen Trend, der in Richtung der großen amerikanischen Plattformen geht. Ich glaube aber, dass die gescheiten Leute schon begreifen, dass man mit einer regionalen Plattform, wie es die UN sind, sehr viel erreichen kann, vielleicht sogar sehr viel mehr. Themensetzung, regionale Themensetzung wird nicht ausschließlich über Google funktionieren können. Da braucht man Zeitungen wie unsere. Es geht um Relevanz. Und auch das ist schon erforscht worden. Also es macht einen riesen Unterschied, ob ich einen kurz blitzenden Werbebanner auf YouTube, Google oder sonst was sehe oder ob ich ein Inserat von mir habe in einer Tageszeitung, die hohe Glaubwürdigkeitswerte hat, die von vielen Bevölkerungsgruppen akzeptiert wird. Und dieses Inserat ist nicht flüchtig, verschwindet nicht von in einem Moment auf den anderen, sondern es bleibt dauerhaft präsent. Das hat schon seine Wirkung, eine bessere Wirkung als so vieles andere.
Weil Sie gerade das vorher angesprochen haben, jetzt gab es ja in den letzten Jahren die Diskussion wegen den Förderungen, wo Sie sagen, jetzt auf der einen Seite, natürlich bräuchte eine Zeitung das, kann eine Tageszeitung in Österreich derzeit, ich formuliere es jetzt sehr überspitzt, wirklich überleben ohne diese Inserate?
Ohne welche Inserate?
Ohne Inserate von, sagen wir, aus der Politik.
Sie kann schon überleben, aber dann kann sie das, was sie eigentlich machen sollte, nicht in dem Ausmaß erfüllen, wie es eigentlich notwendig wäre.
Und darin besteht eine Gefahr?
Darin besteht eine große Gefahr. Und das muss man der Bevölkerung und der Politik noch viel deutlicher vermitteln. Ich möchte mir kein Land vorstellen oder kein Österreich vorstellen. Jetzt haben wir, glaube ich, 13 oder 14 Tageszeitungen. Und einige dieser 14 sind schwer gefährdet. Ich möchte mir kein Land vorstellen, denen es keine Tageszeitung mehr gibt. Das wäre freie Bühne, freie Fahrt für Demagogen, für Politiker, die nicht das tun, was im Sinne des Landes ist, und keine Kontrolle.
Ja, aber nur mal auf die Frage zurückkommen. Hinter jedem Medienhaus steht ein Herausgeber. Das heißt, und was viele Leser ja wahrscheinlich gar nicht richtig bedenken, außer beim ORF, wo sie Gebühren zahlen, ist, das ist ja ein wirtschaftliches Unternehmen. Ja. Das muss ja auch finanziert werden. Das muss ja auch Gewinne erwirtschaften. Ja. Und deswegen war ja die Frage quasi, wenn jetzt auf der einen Seite die Anzeigen zurückgehen und auf der anderen Seite die Inseratenförderungen kommen, dass ich natürlich als Herausgeber auch sehr wohl daran gelegen bin, also ja klar, da kommt ein gutes Geld einer, das ich brauche. Aber insofern ist natürlich dann, wie Sie gesagt haben, die Gefahr, hoppla, da könnten wir uns aber in eine gewisse Abhängigkeit begeben.
Ohne drum sind Gewinne notwendig im Zeitungsgeschäft. Ohne Gewinne keine journalistische Freiheit. Das ist so. Aber der Druck, Gewinne zu machen, darf nicht dazu führen, dass man die journalistischen Prinzipien über Bord wirft. Das ist ein Spannungsfeld, wie so vieles im Leben.
Wie sind Sie da umgegangen damit eigentlich?
Weil ja, ich hab einen Herausgeber, um den wir von meinen Chefredakteurskollegen und Freunden bei den anderen Zeitungen, um den wir beneidet worden sind. Weil er wie eine Brandmauer vor der Redaktion gestanden ist und steht. Und das ist wichtig und notwendig. Nicht, man darf sich das nicht so vorstellen, dass da jeden Tag auf Teufel komm raus interveniert wird. Das wird ab und zu versucht oder ist ab und zu versucht worden. Und das wird in diesem Hause abgeschmettert. Und damit hat man als Chefredakteur die Ellbogen oder die Beinfreiheit, um das zu tun, wofür wir da sind. Nämlich die Dinge zu beschreiben und den Dingen auf den Grund zu gehen und die Wahrheit aufzuspüren.
Schönes Thema auch, wo ich gemerkt habe, sie gefällt Ihnen Social Media.
Ja.
Wenn Sie jetzt Ihre Kinder anschauen, alle, die sind in Wahrheit die Generation darum, die sind alle auf Social Media. Das ist das, wo sie die Informationen herbekommen. Diese Generation hat keinen Bezug mehr dazu, dass Journalismus etwas wert ist. Dass das ja auch etwas kostet, dass da ja Leute das machen müssen. Wie kann man das diesen Leuten wieder klar machen?
Also wenn man sagt, diese Generation, dann glaube ich nicht, dass das stimmt, sondern es gibt sehr wohl sehr viele junge Leute, die wissen, dass es daneben etwas anderes geben muss. Mhm. Ich glaube auch, dass der soziale Zwang, sich dort zu bewegen und sich dort zu präsentieren, extrem groß ist. Also viele, das habe ich gerade neulich wieder, ich glaube, es war die FAZ, eine große Untersuchung über TikTok gelesen. Also viele der jungen Leute sagen, es wäre besser, wenn es TikTok nicht gäbe, weil ich dann keinen Druck verspüren würde, mich dort darzustellen oder besser gesagt bloßzustellen. Ich halte es für total pervers, wenn da Leute vor der Kamera tanzen oder Grimassen schneiden oder posieren.
Wie sehen Sie
es? Hat null Bereicherung.
Wie sehen Sie das jetzt eigentlich, wenn die Politik, sage ich immer, ich habe mich da im Rat drüber, so quasi mehr oder weniger krampfhaft versucht, so diese Leute auf TikTok zu erreichen mit genau diesen Methoden? Weil es passiert ja nur das, dass die Jugend, sage ich mal, über die Leute lacht. Was anderes passiert denn? Ja. Sehen Sie das auch so? Oder?
Ja, ich sehe es genauso. Man macht sie zum Affen. Man macht sie dort zum Affen. Und das Schlimmste, was einem Politiker passieren kann, ist, dass er zur Persiflage seiner selbst wird. Und viele in den sozialen Medien sind nicht weit davon entfernt. Für mich wirken viele Dinge nicht bereichernd. Ich frage mich immer, bringt es mir etwas und was bringt es mir? Und dann versuche ich das zu tun, wenn es mir etwas bringt, sonst versuche ich es zu vermeiden. Ich glaube, dass das vielleicht sogar die wichtigste Frage unserer gegenwärtigen Epoche ist, dass wir Nein sagen lernen müssen zu den Zudringlichkeiten des digitalen Alltags. Und dieses Nein, das ist nicht ganz einfach, weil jeder von uns Restbestände oder sehr viel an Eitelkeit in sich trägt. Anerkennung, Maslow'sche Bedürfnispyramide, der Wunsch nach Anerkennung steckt in jedem von uns. Paar super, 50 Likes auf meine Urlaubsfotos. Und wenn man sich dann aber mal hinterfragt, was bringt es mir, dass ich jetzt dem Nachbarn beim Blumenpflücken zuschaue, dann geht der Erkenntnisgewinn gegen null.
Vielleicht macht er das ja ganz besonders gut mit einer speziellen Schnitttechnik, wo ich dann wieder was lernen kann davon. Genau. Insofern ja, wenn ich ausschließlich Informationen aus dem Netz kriege, die sind ja von Algorithmen vorgefüttert, dass ich auswähle, okay, dir gefällt, du lest gerne über den LASK, jetzt schießt man da 15 LASK-Sachen drauf, weil unterm Strich, auch das sind wirtschaftliche Unternehmen, die wollen einfach, dass du so lange wie möglich auf derer Plattform verweilst. Wie es auch wahrscheinlich jede Zeitung will, dass du so lange als möglich bei uns in der Zeitung bist. Ja. Also diese Denke ist ja gleich, aber das ist der Vorteil, sage ich mal, von einer Zeitung, dass dir mehr präsentiert wird, dass dir ein größerer, breitbandiger Überblick.
Ich habe einen ganz plakativen Begriff. Also Internet ist Zuspitzung, Einengung, Zeitung ist Kinderüberraschung. Ich weiß,
Schokolade habe ich aber nie gekriegt.
Ich weiß, wenn ich in der Früh die Zeitung aufschlage, erfahre ich Dinge, von denen ich bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht gewusst habe, dass sie mich interessieren könnten. Natürlich gibt es bestimmte Tendenzen in der Zeitung, nicht Tendenzen im politischen Sinn, sondern dass man bestimmte Themen bedient. Aber ich kann nie mit absoluter Sicherheit vorhersagen, was mich in dieser Zeitung heute erwartet. Im Internet, Algorithmus, ist es ganz, ganz anders. Das wird auf meine Bedürfnisse zugeschnitten und damit wird mein Horizont nicht weiter, sondern enger. Und am Ende des Tages, am Ende eines Lebens, wenn ich mir das jetzt so auszumalen versuche, rennen lauter Spezialisten herum, die aber kein weites Feld mehr bespielen und die nicht wissen, ich weiß nicht, was die Wüste Gobi ist, die nicht mitreden können. Wenn heute habe ich ein Interview gelesen mit einem georgischen Künstler, wie es Georgien angesichts des Putinismus ergeht, für alles Neuland für diese Leute. Und in der Zeitung finde ich zu diesen Aspekten
was. Das hat aber auch mit einem Interesse am Wissen zu tun, weil ich einfach sage, gutes Allgemeinwissen ist wichtig. Und ich halt miterlebe, der braucht nicht mehr wissen, wie hoch der Mont Blanc ist. Weil ich sage, wozu? Wenn ich es wissen will, google ich nach.
Und das finde ich schrecklich, weil der Computer als Verlängerung unseres biologischen Gehirns gesehen wird und weil wir damit Fertigkeiten verlieren. Das fängt bei meinen Kindern an. Landkarten lesen, unmöglich. Jetzt ist mir auch klar, also wenn ich eine Skitour gehe, gehe ich auch mit GPS. Mit dem GPS und mit dem Handy, aber es wäre nicht unklug, eine Karte aus Papier mitzuhaben, weil wenn das Handy seinen Geist aufgibt, weil die Temperaturen so niedrig sind, dann kann ich mich zumindest anhand einer Karte noch orientieren. Das Wissen wird ausgelagert und damit verschwinden menschliche Fähigkeiten. Und der Dr. Google ist ja längst ein Massenphänomen. Das heißt, die Leute glauben, über etwas zu wissen und in Wahrheit ist es noch Halbwissen oder Bruchteile von Wissen und die konfrontieren damit den Arzt. Und das treibt schlimme Blüten, weil damit eine Nivellierung nach unten stattfindet. Und da heute schon so, und damit bin ich auch wieder beim Journalismus. Viele glauben auch jetzt, wenn sie in den sozialen Medien sie hinstellen und über irgendjemanden herziehen, das sei Journalismus. Jeder hat ja heute die Möglichkeit, Journalist zu sein. Jeder kann einen Podcast machen, jeder kann eine Videosequenz drehen und glaubt dann, er ist Journalist. Er beschimpft den Nachbarn, er beschimpft den Bürgermeister, weil ihm irgendwas in seiner Gemeinde nicht passt. Das ist nicht Journalismus. Man muss akzeptieren, dass es Wertigkeiten und Fähigkeiten gibt und auch berufliche Praxis und Routinen, die diesen und jenen dazu befähigen, etwas zu tun, was ein anderer nicht kann. Und das geht verloren. Das geht verloren, das ist eindeutig so.
Stichwort KI. Ist das jetzt ein weiterer exponentialer Punkt, der in dieses Wissen, das uns dann suggeriert wird, das abgegeben wird, eingreifen wird?
Ich glaube, dass das vorhin geschilderte Szenario, was uns da alles abhanden kommt, dass das durch KI noch einmal verstärkt wird. Ich habe vorhin von meinem Opi der Fotografie geredet. Warum soll man abmühen und ein bestimmtes Foto machen, wenn ich daheim vom Computer ein paar Stichworte eingebe und dann kreiert man die KI ein viel besseres Foto. Das auch hat schon gegeben, bei Wettbewerben den ersten Preis abräumt. Es hat nichts mehr mit Darstellung einer Realität zu tun. Ich bin kein Kulturpessimist, aber es hat natürlich Schattenseiten und Dinge, die Fragen, die nicht beantwortet sind. Jetzt müht man sich als Journalist oder als Literat, noch besser vielleicht dieses Beispiel, ab, seine Sprache zu verfeinern, geschliffene Formulierungen zu finden. Und plötzlich kommt eine Maschine und schreibt man den besseren Leitartikel. Was ist dann meine persönliche Fähigkeit, meine persönliche Erfahrung dann noch wert, wenn ich von einem Computer überholt werden kann? Und diese Fragen sind philosophische Fragen, soziologische Fragen, die müssen alle noch beantwortet werden. Aber das heißt nicht, dass ich diese Entwicklung bremsen möchte, im Gegenteil. Ich glaube, dass wir als Europäer gut daran tun, da Tempo aufzunehmen und das aber um unseren europäischen Zugang zu bereichern und dieser europäische Zugang, damit ist gemeint, dass man diese damit verbundenen soziologischen Fragen, dass man die nicht ausblendet.
Kommen wir zurück trotzdem nochmal zum Journalismus in Oberösterreich. Wie ist die Landschaft? Wie ist sie aufgestellt? Was ist gut? Was funktioniert? Was würden Sie sich wünschen, sollte passieren?
Oberösterreich ist ein wunderbares Bundesland, das sie immer in einer Reihe ganz vorne sieht und dort sind wir nicht. Wir sind nicht Champions League, weder in wirtschaftlichen Belangen. Lebenswertes Land, intakte Umwelt, großartige Unternehmen, aber auch gekoppelt mit extrem hoher Selbstzufriedenheit. Und der Journalismus in Oberösterreich, das ist ein Rollenbild und ein Rollenspiel, müsste eigentlich ein bisschen diese Zufriedenheit jeden Tag aufs Neue ein bisschen stören. weil dieses Land auch durch Lüftung und Belebung und Erneuerung und Vorwärtsgehen und so weiter benötigt, auch politisch. Also momentan ist es so, dass eine Partei mit knapp 36% eigentlich die Politik im Land dominiert und beherrscht und andere Parteien eine untergeordnete Rolle spielen. Es gibt keine wirkliche Opposition, es gibt ein aus meiner Sicht antiquiertes Regierungssystem, dass also alle Teil der Regierung sind, aber Teile dieser Regierung zugleich Opposition. Und das alles gehört regelmäßig auf den Prüfstand, gehört hinterfragt und das müsste die Rolle von Journalismus in diesem Land sein.
Das heißt, das ist Ihnen zu wenig, was da jetzt passiert.
Konstruktives Verhältnis zwischen Politikern und Journalisten, aber auch ein forderndes Verhältnis. Und das ist mir schon zu wenig. Ich glaube, dass die Oberösterreichischen Nachrichten in dieser Rolle sehr gut und sehr stark nachkommen. Der Journalist müsste der Kontrolleur sein und der Politiker muss der Leitwolf sein, der vorausgeht. Und wenn der Journalismus nicht fordernd ist, dann würde es mir als Politiker keinen Spaß machen. Und da habe ich immer das Bild vom Tennisspielen. Also Tennisspielen macht dann nur Spaß, wenn gegenüber ein Gegner steht, der die Bälle gut zurückbringt oder im Idealfall sogar schneller zurückbringt. Und dieses Ping-Pong zwischen Journalismus und Politik, das kann es geben und das kann auch funktionieren, dass die Politik auch Vorschläge aus dem Journalismus aufgreift. Und momentan empfinde ich das, oder sehe ich die Lage in Oberösterreich anders, da wird alles, was mit Kritik verbunden ist, als Attacke verbunden und nicht aus dem Wunsch heraus gesehen, dass man die Dinge besser macht. Das ist nicht leicht, wenn man einander tagtäglich begegnet, weil ja Kritik oder konstruktives Berichterstatten als Attacke auf eine Person empfunden wird. Das Beispiel wie der Linzer Stadion. Also das ist bei so vielen Leuten die Kritik daran, dass das Stadion ohne Kontrollrechte, ohne Einsichtnahme, ohne Transparenz gefördert worden ist, wird nicht als konstruktiver Beitrag von Teilen gesehen, sondern als Angriff auf eine erfolgreiche Institution, nämlich den LASK. Viele Leser, und das merke ich in den Reaktionen, sehen es aber genauso, wie wir das gesehen haben. Also als ergänzenden Beitrag zu einem Bild, das wir alle von der Sportszene im Land haben.
Ja, aber wie ist das jetzt, ich meine, ohne jetzt irgendwie Namen zu nennen, ja. Wenn Sie sind lange Jahre Chefredakteur gewesen. Ja. Also Sie haben sich mit den, sagen wir jetzt, politischen, wirtschaftlichen Granden des Landes auf du.
Ja.
Wann waren da mal Situationen, wo Sie gewusst haben, wir schreiben jetzt gerade an der Geschichte oder wir haben jetzt gerade die Geschichte, es sind ja immer mehrere, ein bisschen, die gerade so ein wenig aufpoppen und dann wird entschieden, wann bringe ich die oder wann bringe ich dich nicht. Und dass dann plötzlich das Aviso aber gekommen ist, die Geschichte macht es aber nicht.
Das hat es nie gegeben. Ich bin 20 Jahre Chefredakteur, ja. Beinahe 20 Jahre Chefredakteur.
Also das heißt, Ihnen wurde keine Geschichte abgedreht?
Nein, das hat es nie gegeben. Also wenn man das einmal akzeptieren würde, hätte das ja zur Folge, dass sofort permanent drauf die nächste Intervention kommt. Das habe ich vorhin gemeint damit, dass ein Herausgeber als Brandmauer funktioniert. Und es wurde auch vom Herausgeber nichts abgedreht, weil man gewusst hat, das ist ohnehin sinnlos. Und das war auch bei meinen Vorgängern schon so. Aber dass es Anrufe gegeben hat und dass man mit Berichterstattung nicht zufrieden war, das gehört zum A und O des Chefredakteurs. Dass man als Chefredakteur breite Schultern haben muss, weil man nicht nur das Lob ertragen muss, sondern auch die Kritik, das gehört alles zum Alltag dazu. Aber deswegen, wenn jemand sagt, das dürft ihr nicht schreiben, weil ich euch dann meine Liebe, mein Vertrauen oder sonst was entziehe, das hat es nicht gegeben. Dann könnte man sofort das Nummernschilder unten abmontieren, da steht drauf Promenade 23 und wir könnten dann, ich weiß nicht, Landhaus 1 drüber schreiben. Geht nicht. Weil ab dem Moment wäre die Zeitung, die ja einen Ruf zu verteidigen hat, ab dem Moment wäre die Zeitung tot. Und das hat Gültigkeit, unabhängig davon, wer im Land oder in der Stadt Linz am Ruder ist.
Weil das ist ja das, wo ich dann sage, dafür ist ja eine Zeitung da, um Missstände im Land, in der Gesellschaft aufzuzeigen.
Ja, aber nicht in inquisitorisch und mit einer Brutalität, sondern einfach mit Augenmaß. Und mit Augenmaß meine ich die Dinge differenzierend zu betrachten.
Sie haben das vorher schon erwähnt, dieses Beispiel aus Amerika, dass immer mehr regionale Zeitungen verschwinden oder sowas und quasi von größeren Verlagen gekauft werden. Müssen sich die regionalen Blätter in Österreich mit diesem Gedanken anfreunden, dass das auch hier passieren wird? Oder werden Sie davor dann den Schritt gehen, dass Sie sagen, ein Zusammenschluss aller österreichweiten regionalen Blätter würde Sinn ergeben?
Das gekauft werden kommt, ich kann jetzt nicht für die Eigentümer reden, das ist eine Eigentümerfrage, aber ich glaube, das gekauft werden zu können, die Situation und die Lage der oberösterreichischen Nachrichten kommt für uns nicht in Frage, sondern wir sind, um es plastisch zu sagen, der Tour und nicht der Lasser. Weil wir auf verschiedenen Standbeinen stehen. Es gibt die Oberösterreichische Nachrichten, es gibt die erfolgreiche Wochenzeitung Tipps, es gibt ein Immobiliengeschäft, das nur deswegen entwickelt werden hat können, weil die Oberösterreichischen Nachrichten eine starke Position haben und das macht uns stabiler als viele andere Häuser. Das traue ich mir heute im Jahr 2024 zu behaupten und aus dieser Position einer größeren Stärke kann man schon Optionen und Überlegungen anstellen, das glaube ich. Ich glaube, dass es so weit kommen wird müssen, dass man, im Managerdeutsch heißt das Synergien, dass nicht jeder dieselben Felder für sich bespielt. Aber dabei darf nicht verloren gehen, was eine regionale Tageszeitung ausmacht.
Abschließend, Sie sind Bienenzüchter.
Ja.
Wie geht's den Bienen?
Ausgezeichnet.
Ich werfe jetzt mal eine Theorie in den Raum, die Sie mir vielleicht beantworten können. Warum sterben die Bienen, aber nicht die Gößen? Wer steckt da dahinter?
Es ist so wie bei den Mannerwaffeln. Warum passen die Mannerwaffeln immer in die Verpackung? Genau. Wer steckt da dahinter?
Da ist ein Plan.
Irgendwo sitzt wer, der die Gößen überleben lässt und die Bienen sterben. Vielleicht ist es der Chemtrail. Es könnte sein. Ich habe diese
Vermutung. Recherchieren Sie da mal in meinem Auftrag, bitte. Das ist eine Geschichte, die würde das Volk interessieren.
Ja, eine Verschwörung.
Ja, ich glaube, jetzt ja nichts vorgreifen, aber das hat einen Grund. Mir fällt das auf.
Ja, im Übrigen, ich verehre Josef Hader. Also. Großartig.
Was wünschen Sie sich?
Persönlich, Gesundheit.
Gesundheit,
ja. Gesundheit, dass die Zeiten wieder ein bisschen ruhiger und stabiler werden. Zeit, das weiß ich jetzt zu schätzen, dass ich zuvor zu wenig Zeit für meine privaten Vorlieben verbracht habe, weil dieser Beruf natürlich einen auffrisst und ich sehe das aber nicht negativ, sondern positiv. Und dass ich viel Zeit fürs Lesen habe. Das ist für mich eigentlich, das sind die schönsten, nicht eine Stunde, die schönsten Stunden des Tages, wo ich mit fünf Zeitungen im Garten unter einem Baum sitzen kann und lesen kann. Und das Geschehen verfolgen kann, einordnen kann, analysieren kann und mir dann Gedanken mache. Und wichtig, Tagebuch schreiben.
Sie schreiben Tagebuch? Wie lange schon?
Leider seit mehr als 20 Jahren und ich ärgere mich maßlos, dass ich nicht 20 Jahre früher damit begonnen habe, weil das die wesentlichste und...
Wann schreiben Sie das, in der Früh oder am Abend?
Egal, wann die Situation passt. Aber ich schreibe nicht, ich schreibe in dieses Tagebuch nicht hinein, heute mit Mama Pizza essen gewesen oder 24 Grad.
Das Wetter war schön.
Nein, einfach, was mir durch den Kopf geht, was halt so war. Also aus diesem Podcast vielleicht zwei, drei Fragen, gute Fragen, die man niederschreibt. Und wenn ich einen wunderbaren Satz habe, von jemandem aufschnapp, dann steht dieser Satz in diesem Tagebuch. Also da geht es mir bewusst auch um Formulierungen. Und dieses Tagebuch ist auch ein Substrat des Weltgeschehens. Und jetzt bin ich 64 und hoffe, gesund alt zu werden. Aber mit dem Tagebuch hat man eins geschafft, man lebt zweimal. Man lebt zweimal, einmal wirklich, ein zweites Mal, noch einmal, wenn man in diesem Tagebuch schmökert. Also es ist für mich bestimmt nicht für irgendwelche...
Also das haben Sie nicht vor, dass Sie das dann irgendwann einmal vielleicht Auszüge daraus veröffentlichen?
Wenn ich früher angefangen hätte, hätte man sogar ein schönes Buch draus machen können. Ja. Also das wird mir immer klarer, aber da reichen einfach die 20 Jahre nicht. Und da bin ich als Person zu unbedeutend. Das ist eigentlich eine totale Bereicherung.
Gerald Mandlauer, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Soweit Gerald Mandelbauer. In der nächsten Folge spreche ich mit der Chefredakteurin der Kronenzeitung in Oberösterreich, Alexandra Haluska. Und auch sie hat einiges zu berichten.
Ich werde aber trotzdem nie, wenn wir jetzt ein namhaftes Unternehmen als guten Kunden haben, keine negative Geschichte schreiben, wenn sie zu erzählen ist. Weil wir sind einfach keine PR-Zeitung, sondern wir sind eine Tageszeitung, eine unabhängige. Und wir drucken das auch auf die Seite 1. Und das ist ein Anspruch, den wir beschützen müssen. Sonst führen wir uns ad absurdum. Wichtig ist, glaube ich, immer, dass man fair bleibt. Und dann ist das auch machbar.
Ich würde mich freuen, wenn Sie auch da wieder dabei sind. Ich bedanke mich. Bis dahin. Auf Wiederhören.